So schmeckt Heimat. Vom Feld direkt auf den Tisch. Zwischen Obstbaum, Spargelbeet und saisonaler Küche. Thorsten Slegers erntet Hofgeschichten vom Niederrhein. Unsere Landwirtschaft, unsere Region. Frisch und verwurzelt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute zu Gast bei Bauer Funken in Kempten. Ja, einem Familienunternehmen, das ja sehr früh gezeigt hat, wie Innovation in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelverarbeitung aussehen kann. Da gab es recht ungewöhnliche Kulturen, die damals den Weg an den Niederrhein geschafft haben. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Bei mir sind Georg Funken und Tochter Eva. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wir sind beim Du, haben uns gerade darauf geeinigt, nicht, dass das hier unhöflich klingt. Und wir sitzen hier in einer bunten Runde zusammen. Und ich muss sagen, jedes Mal, bevor ich hier anfange, was zu tun, muss ich erstmal futtern. Also ich liebe euren Kartoffelsalat. Ich bin da seit Jahren bekennender Fan. Gerade hatten wir eine schöne Spargelsuppe, um uns zu rüsten für diese Folge. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen zurückgucken, Georg. Du hast damals eine Zeit lang in den USA verbracht, hast du mir erzählt. Und hast da eine Menge gesehen, eine Menge aufgespürt, was dich auch nach der Rückkehr hier an den Niederrhein nicht mehr losgelassen hat. Was war das, was dich damals so fasziniert hat, ja, woraus heute die Geschäftsidee seit vielen, vielen Jahrzehnten besteht?
Also ich war in ganz jungen Jahren, im Alter von 20 Jahren, tatsächlich mal für eine ganze Weile in den Vereinigten Staaten, habe mich sehr viel in Kalifornien rumgetrieben, in Salinas Valley und Ventura Valley, da wo interessante Produkte angebaut wurden. Wir hatten hier bei uns in Kempten eigentlich primär unseren Kappes, unsere Kartoffel, aber dort unten, da gab es dann Brokkoli, da gab es Staudensalat, da gab es Eisbergsalat und all solche Sachen, die mir eigentlich sehr neu, aber sehr interessant vorkamen. Und das hat mich dann einfach so ein bisschen gefesselt. Ich habe mich ein bisschen näher mit den Kulturen befasst. Und als ich dann Jahre später wieder im elterlichen Betrieb zu Hause anfing, habe ich mich mit diesen Produkten so ein bisschen mehr beschäftigt. Mhm. Ich durfte alles machen, laut meinem Vater, aber ich durfte nichts riskieren. Also immer in kleinen Mengen angefangen. Zuerst einen halben Morgen Brokkoli, am Ende waren es dann bis zu 10 Hektar Brokkoli und so ist das Ganze dann kontinuierlich gewachsen.
Ja, wenn man jetzt mal so auf diese Zeit zurückblickt, ich frage mich da, was war denn da schwieriger? Also erstmal die Produkte überhaupt hier in Kempten und Umgebung anzubauen oder die Menschen davon überzeugen, das zu essen? Weil es gibt ja so den schönen Spruch, was der Niederrheiner nicht kennt oder so ähnlich, das rührt er nicht an.
Genau so ist es auch, ja. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
Das war der Originalsatz.
Nein, das war tatsächlich in der Tat so ein bisschen schwierig, diese Produkte an den Mann zu bringen. Und ich hatte das große Glück, wir hatten damals hier in Krefeld die NAFI ansässig, die für die Versorgung der englischen Truppen zuständig waren. Und mit denen habe ich mich sehr schnell angefreundet. Und das waren dankbare Abnehmer für den frischen Brokkoli, für den frischen Eisbergsalat oder auch für den Staudensellerie. Und so fing das ganze Ding an. Man bekam ein Gespür dafür, wie diese Produkte angepflanzt werden mussten. Und die wuchsen hier sehr, sehr gut.
Mhm. Wie ist das so im Familienbetrieb, Eva? Du bist auch voll dabei. Die nächste Generation ist im Start. Du wirst nämlich bald Mama.
Genau, zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal, genau. Und im Familienbetrieb, denke ich mal, da muss man ja auch als Kinder alles probieren, alles essen. Ne? Und ich weiß, mein Sohn hasst Brokkoli zum Beispiel. Ich liebe Brokkoli. Wie war das bei euch? Ihr müsstet die ganze Gemüsepalette so durchfuttern?
Ja, wir haben als Kinder tatsächlich schon sehr gerne Salat mitgegessen. Also ich hatte früher schon meinen Lieblingssalat, als ich im Kindergarten war. Das war damals noch der Salat Solo, hieß der.
Ah, was war da drin?
Ja, was war da drin?
Das war Kartoffeln. Das war eine Mischung mit Milchsalaten. Es war eine Gabel mit drin, eine Serviette und ein Dressing war mit drin. Ganz einfach fertig gemacht, ohne großartige Toppings. Ein sehr einfaches, aber schmackhaftes Produkt. Und das war damals eine Art Trendsetter, kann man sagen.
Ja? Absolut.
Ja, und vor allem schon für Kindergartenkinder geeignet.
Das ist ja genau der Punkt. Also wenn ich das heute sehe oder auch in Kindergärten oder in Schulen ganz oft so die Kritik höre, was da eben gegessen oder nicht gegessen wird, wäre das ja auch mal ein super Ansatz für ganz viele Einrichtungen, finde ich mal, die Kinder wieder so ein bisschen an das Regionale und an das Frische eigentlich zu bringen. Ich kenne viele Ernährungswissenschaftler, die sich genau das wünschen, dass man in Deutschland mal wieder so ein bisschen den Fokus darauf legt. Ne?
Ja, das stimmt. Also wir haben uns tatsächlich auch bewusst eine Kita ausgesucht, wo genau das im Fokus steht. Bei uns in der Kita wird noch selber gekocht.
Mhm. Das ist ja das Schöne. Ihr seid ja weit über die Grenzen von Kempten und des Niederrheins hinaus bekannt mit euren Produkten. Also man kann nicht nur hier als Kunde oder als, sag ich mal, Einwohner von Kempten und Umgebung, die Sachen ja bei euch kaufen im Hofverkauf. Da gibt's ja die Feinkostsalate. Es gibt ganz tollere Nachtische. Also die ganze Palette, gerade Grillsaison und so, kann man sich ja komplett eindecken. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Zeit zurückgucken, wo das so mit dieser, ja, Convenience-Herstellung losging, das war 1985, wenn ich richtig gelesen habe, das ist auf eurer Webseite ganz nett beschrieben, nämlich, das ging ja damals los mit zum Teil selbstgebauten Maschinen, Georg, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ja, also sehr viel improvisiert, nach dem Motto, Praktisiere kommt von Ermlü. So wurden dann wirklich Maschinen zusammengeschustert, Erntebänder wurden da gebaut, um diese Produkte leichter vom Feld zu holen, dann um die Produkte zu verarbeiten, da wurde ganz viel gebastelt und so hergestellt, dass man auch rationell arbeiten konnte.
Mhm. Da ist aber auch viel Unternehmensgeist gefragt, ne? Also ich glaube heute, weiß ich nicht, gibt es das heute noch so in der Form? Also man muss da wirklich von der Pike auf alles selber machen, basteln, Überzeugung haben als Unternehmer?
Nicht mehr unbedingt heute. Der Markt ist insgesamt ja gewachsen. Wir waren damals wirklich einer der Pioniere. Heute gibt es ganz, ganz viele Maschinen, auch wenn man sich ansieht, wo wir unsere Maschinen herholen. Die kommen mehr oder weniger aus der ganzen Welt, also überwiegend aus Europa, aber auch aus USA. Und das läuft heute schon wesentlich einfacher. Die Märkte haben sich auch total verändert, auch der Absatzmarkt,
ja. Es gibt ja natürlich auch immer das Problem, wenn man tolle Ideen hat als Unternehmen, als Familienunternehmen, dann guckt ja vielleicht der ein oder andere, der vielleicht vorher gesagt hat, ach, das wird ja eh nichts, guckt drauf, sieht, boah, das funktioniert ja, probieren wir auch aus. Wie sieht es so aus, also wie habt ihr euch so gegen die Konkurrenz gewappnet? Denn damals war es ja auch so, man hat gesehen, der Brokkoli findet bei euch reißenden Absatz. Viele andere Kolleginnen und Kollegen von Höfen sind eingestiegen. Und dann hat der gesagt, ja, wir müssen wieder ein Schrittchen weitermachen, um uns so ein bisschen von den anderen abzusetzen. Also wie bleibt man immer so von den Ideen so innovativ? Ist das dann der Familienrat? Eva, fragt der Papa auch mal nach, wie würdest du das machen?
Ja, doch, tatsächlich. Werden wir auch manchmal hinzugezogen. Also wir sind alle schon viel gereist und haben uns schon verschiedene Ecken auf der Welt angeschaut und bringen tatsächlich von da auch immer wieder neue Ideen mit, was wir hier als nächste Innovation damit einbringen können.
Wie war das mit dieser ganzen Convenience-Geschichte damals? Ihr beliefert ja auch Universitäten, Kitas, habt ihr gerade gesagt. Also war das schwer, die davon zu überzeugen erstmal, dass die für ihren Bedarf eure Produkte aus Kempten holen?
Das war nicht ganz einfach, ja. In diesen Einrichtungen sind Köche, richtige Handwerker beschäftigt und die mussten erstmal das Vertrauen zu uns finden, dass diese Produkte, die von uns kamen, auch wirklich gut sind. Und ich habe von vornherein immer gesagt, wir sind Dienstleister, wir müssen uns am Markt orientieren und wir müssen die strengen Hygienerichtlinien einhalten. Denn man hat ja auch eine ganz, ganz große Verantwortung, wenn man solche Einrichtungen beliefert, da muss ja auch alles hundertprozentig in Ordnung sein.
Was ja in dieser Podcast-Reihe Frisch und Verwurzelt, der Name sagte schon, ganz wichtig ist, dass wir auch so eine Lanze brechen für die regionalen Produkte, die wir haben. Und dass es eben wichtiger denn je ist, auf Frische, auf Regionalität zu setzen, also möglichst Lebensmittel zu nehmen, die keine lange Transportkette haben, damit alle Vitamine alles schön enthalten bleibt. Das ist ja so die oberste Prämisse. Ich habe eben schon euren sensationellen Kartoffelsalat hier angepriesen. Das ist aber längst nicht das Einzige, was man bei euch findet. Wenn man beispielsweise jetzt auch bei dem schönen Frühlingswetter oder im Sommer zum Grillen guckt, was holen wir mal? Was ist denn so im Sortiment besonders beliebt bei euch? Lass mal so einen kleinen Eindruck kriegen. Für alle, die noch nicht bei euch waren, was kann man denn hier alles kaufen?
Das Sortiment ist sehr umfangreich. Die meisten Produkte, die wir hier verarbeiten, sind tatsächlich aus der Region. Das heißt, über 65% von dem, was wir verarbeiten, kommt hier aus der Region. Im Moment in der Winterszeit holen wir Produkte natürlich aus Spanien, machen Vertragsanbau mit den Kollegen aus Spanien, die uns dann entsprechend beliefern. Aber ansonsten werden hier sehr viel Kohlprodukte gegessen. Es wird sehr viel Möhren, Pori, Salate vor allen Dingen, jede Menge. Also das ist das in einer Vielfalt, in verschiedenen Mischungen, was man da alles mit reinmischt. Wir machen zum Beispiel Salate, da kommen Aronia-Beeren rein, die ich bis vor wenigen Jahren auch noch gar nicht kannte. Die habe ich mal auf einer Fahrradtour mit meiner Frau kennengelernt. Von Dresden nach Dessau. Auf einmal kommen wir an einem großen Acker vorbei. Sind wir abgestiegen. Was ist das? Sind Aronia-Beeren. Hochinteressant. Und seitdem verarbeiten wir hier auch Aronia-Beeren in irgendwelchen Menüschalen drin oder in Togo-Produkten drin. Kommt ganz hervorragend an. Die meisten kennen heute noch nicht diese Produkte und die sind vom Ernährungsphysiologischen her ganz fantastisch.
Wie kommt man auf die Rezepte? Also ihr habt mal erzählt, dass so einige Rezepte jetzt auch bei euren Feinkostsalaten, da steckt so ein bisschen Omas Rezeptbuch dahinter. Also wirklich auch Zusammenstellung von Salaten, die auch du früher schon quasi von deinen Eltern oder Großeltern kanntest, Georg. Und da muss man ja wahrscheinlich auch erstmal immer wieder probieren, wenn man da so eine neue Rezeptur macht. Also hast du dich da auch wirklich selber damals auch so durchgefuttert und immer wieder probiert?
Da triffst du wirklich den Nagel auf den Kopf.
Ist das so? Ja.
Die ersten Rezepte von meiner Mutter. Mutter, wie machst du eigentlich den Kappesalat? Ja, Junge, das kann ich dich nicht sägen, da kommen von allen mit drin. Ja, und all das, was Mutter aufgezählt hat, habe ich ihr dahingestellt. Ich habe das vorher gewogen. Mutter hat den Kappesalat gemacht. Ich habe hinterher nachgewogen und hatte damit meine erste Rezeptur. Die Kunden wollten aber nicht nur Kappesalat, die wollten auch noch andere Produkte. Also, wenn abends die Kinder im Bett waren, ich runter in den Betrieb und bin angefangen zu mischen. Mit Essig und Öl, mit Mayonnaise und Joghurt und so weiter und so fort. Habe dann innerhalb von anderthalb Jahren ungefähr 20 Kilo zugenommen, aber es war lecker. Und die meisten dieser Produkte, die so im Ursprung entstanden sind, die gibt es auch heute noch. Leicht abgeändert, aber es funktioniert fantastisch. Heute haben wir glücklicherweise viele Köche dabei. Die Kinder haben passende Ausbildungen gemacht, die wissen auch, wo es lang geht und das funktioniert dann. Ja.
Dann haben sich die paar Pfunde extra auf jeden Fall gelohnt, was euren Erfolg angeht. Aber du sagst gerade schon, die Kinder haben alle ihre Aufgaben, ihr habt viele Köche. Und das finde ich ja beim Familienunternehmen hochspannend. Also wie sind denn da so die Aufgaben verteilt? Wer muss denn was machen bei euch, Eva?
Ja, also ich bin im Qualitätsmanagement. Das heißt, ich leite die Abteilung, den Bereich und bin verantwortlich für die Lebensmittelsicherheit bei uns im Betrieb. Mhm. Das heißt, wenn bei uns verschiedene Audits oder Besuche von Behörden anstehen, dann bin ich diejenige, die als Ansprechpartnerin da ist.
Also ganz viel, was man so gar nicht im Hinterkopf hat, wenn man als Kunde zu euch kommt, was da alles dahinter steckt. Denn die Anforderungen natürlich bei so frischen Produkten ist natürlich sehr, sehr hoch. Gerade auch was Transportwege angeht. Bis wohin geht's denn mit dem Sortiment von Bauerfunken?
Das Sortiment ist inzwischen bundesweit verfügbar. Wir arbeiten da mit Speditionen zusammen, arbeiten auch mit Marktbegleitern zusammen, wo man sich die Transportkosten dann teilt und somit ist die Ware tagtäglich in Frankfurt, in Hamburg, in München oder auch in Berlin zu finden. Und das hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt.
Ich habe mal gehört, ihr habt über 1000 verschiedene Produkte. Stimmt die Information?
Ja, sind noch ein paar mehr inzwischen. Boah. Aber das kommt aufgrund der unterschiedlichen Packungsgrößen, aufgrund der Private-Label-Geschichten von den Kunden und so weiter und so fort. Aber das ist immer noch überschaubar. Ja.
Wenn man zum einen natürlich die Erfahrung hat, wo du damals den Betrieb aufgebaut hast, Georg, und jetzt die Kinder im Betrieb sind, Eva, und natürlich so in der nächsten Generation auch mal so ein bisschen ihr zusammen in Richtung Zukunft guckt, dann hat man auf der einen Seite natürlich wahnsinnig viel Erfahrung, aber vielleicht auch in Anlehnung an den Markt, auch an den Wettbewerb in diesem Bereich ein paar Ideen für die Zukunft. Also wie kommt man da zusammen? Also wie entwickelt man auch neue Ideen? Weil man muss ja wahrscheinlich auch immer wieder ein bisschen was Neues raushauen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Tatsächlich ist mein Vater da ein großer Vorreiter noch immer. Er ist immer noch ganz neugierig und bringt immer wieder neue Ideen mit rein. Und wir werden natürlich auch von unseren Kunden immer wieder angesprochen und inspiriert und von da bekommen wir auch ganz viele neue Ideen. Ja, und im Endeffekt wird es dann am Familientisch diskutiert, was wir dann tatsächlich als nächstes umsetzen.
Und auch probiert. Es muss uns allen schmecken, sonst gibt das nichts.
Ja, das Schöne ist ja, als wir uns zum ersten Mal hier zusammengesetzt haben, da ist ja auch die Idee für diese Podcast-Reihe entstanden, dass wir mal zu den Direktvermarktern, zu den landwirtschaftlichen Betrieben gehen, zu Höfen, die hier in der Region ansässig sind. Und da würde ich gerne nochmal so auf das Thema regionale Lebensmittel kommen, denn ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie ihr das als Experten seht, dass so das Bewusstsein bei den Menschen in der Bevölkerung schon ja größer wird, dass auch das Gefühl da ist, ich gehe in die Region, unterstütze ich nicht nur die ansässigen Unternehmen, sondern ich tue auch meiner Gesundheit was Gutes. Denn wenn man in den Supermarkt geht, da gibt es ja Lebensmittel, wenn man da hinten die Zutatenliste durchliest, da kennt man ja 80% nichts von, was da drauf steht. Wie ist da so eure Wahrnehmung?
Also es wird heute alles Mögliche ausgewiesen, wird als E-Stoff dann bezeichnet. Und da kommt einem manchmal doch so ein bisschen, wird einem manchmal so ein bisschen Angst und Bange. Wenn man einen Apfel nehmen würde und würde alles, was da drin steckt, als E-Stoff ausweisen, den würde kein Mensch mehr kaufen. Ja, also man sollte das im Ganzen nicht übertreiben. Wichtig ist nur, Konservierungsstoffe, die sollte man nach Möglichkeit nicht einsetzen. Nur da, wo es unbedingt notwendig ist, ist zwar schön, wenn sie drin sind. Ich habe wesentlich längere Haltbarkeiten, aber das sind einfach Zutaten, die man nicht braucht. Natürliche Zusatzstoffe, wunderbar. Zitronensäure kann ich einsetzen in einem gewissen Rahmen, das macht Sinn. Aber Konservierungsstoffe, um jetzt eine Haltbarkeit, die normalerweise vielleicht bei 5 Tagen liegt, um die jetzt auf 5 Wochen zu bringen, das muss nicht unbedingt sein. Und das verbinde ich eigentlich auch mit der Regionalität, hier heute hergestellt, ab morgen zu kaufen und zu verzehren, innerhalb von einer Woche verzehrt und fertig. Und dieses Bewusstsein ist in den letzten Jahren doch wesentlich stärker durchgekommen bei der gesamten Bevölkerung. So ist zumindest unsere Wahrnehmung hier.
Sehe ich genauso. Und ich frage mich dann auch immer, es gibt ja ganz viele Food-Trends, sagt man ja, wenn man mal so durch die sozialen Netzwerke geht. Letztens erst wieder was gesehen, wo irgendwer auf die Idee gekommen ist, es wäre super gesund, wenn man Skier mit Energy-Drinks mixt und hat dann irgendwie den Super-Booster, wo ich denke, dann ess da lieber einen Salat mit frischen Zutaten, da hast du den doppelten Super-Booster. Aber gut, das ist nun mal unsere digitale Welt. Aber das Thema Trends. Zu meiner Kindheit, da gab es die Frikadellen mit dem Kartoffelsalat und dem Grillwürstchen, wenn man mal am Wochenende gegrillt hat. Ostern, Muttertag, Sommer, wie auch immer. Heute gibt es Bowls in allen Varianten, was ja total en vogue ist, auch gerade so zur Mittagszeit, ist ja super leichtes Gericht, ja. Freund von mir sagt immer, das ist eigentlich Salat in der Schüssel, aber Bowl klingt halt geil, wie man so schön sagt, ne? Aber ich kenn's auch, ich liebe das auch. Aber auch da habe ich gesehen, Mensch, da seid ihr auch wieder ganz vorne dabei bei den Bowls. Was kommt da so rein und was zeichnet eure Bowls so aus?
Ja, da haben wir auch verschiedene Variationen. Wir setzen da mittlerweile tatsächlich auch viel auf Fleischersatzprodukte, also dass wir dann auch tatsächlich vegetarische Bowls oder vegane Bowls anbieten. Da merken wir auch, dass der Trend immer mehr in diese Richtung geht und dass immer mehr Kunden gerne auch sich vegetarisch ernähren.
Und die Betriebe hier am Niederrhein, es war jetzt so, wir haben zum Beispiel eben zum Start, da hattet ihr so eine tolle Spargelsuppe. Da habt ihr gesagt, die ist vom Spargeldorf Gurzens, da waren wir auch schon in der Podcast-Folge vor Ort. Kann ich mir das so als so ein Miteinander vorstellen der verschiedenen Betriebe, weil ihr bekommt ja sicherlich auch Zutaten von den Höfen am Niederrhein, seid da im Austausch. Wie kann man sich da so diese Zusammenarbeit hier am Niederrhein vorstellen?
Also die Bauern machen sich viele Gedanken, was kann man anbauen, wo kriege ich noch das Geld für, was ich eigentlich haben muss. Und da werden viele interessante Dinge ausprobiert. Im Moment zum Beispiel arbeiten wir oder versuchen gerade mit Lupinen was zu machen. Da kann man ganz tolle Produkte mitmachen, nur kaum einer hat die passenden Rezepturen dafür. Die entwickeln wir hier. Neulich habe ich Muster rausgegeben an verschiedene Kunden, die sind total begeistert. Wann hast du das fertig? Wann können wir das kaufen? Eine andere Sache, auch im Sinne der gesunden Ernährung, wir experimentieren gerade mit Algen, mit Spirulina-Algen. Auch da sind wir bei, Produkte zu entwickeln, Salatdressing zum Beispiel mit diesen Spirulina-Algen. Man muss auch wissen, wo die herkommen, nicht irgendwo ein Billigprodukt von unbekannt, sondern nach Möglichkeit auch da Produkt, was hier in Deutschland gewachsen ist und wo man auch weiß, das ist gesundheitlich wirklich was Aktives. Mhm. Ja, und man wundert sich, was da alles drinsteckt. Das ist also ein hochinteressantes Thema. Und das macht dann auch Spaß im Endeffekt. Und das sind dann irgendwann mal Trendprodukte. Mhm. Aber man muss es anstoßen. Ja.
Man muss es anstoßen und die Algen, da bin ich wirklich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Lupinen, Eiweiß, hat man ja schon öfter mal gehört. Das gibt es ja auch ganz oft in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Von hochwertig bis, nicht so gut. Aber die Lupinen, was ich zum Beispiel nicht wusste, das sind ja auch heimische Gewächse.
Genau, die wachsen hier quasi vor der Türe. Ja? Und das geht auch wiederum in Richtung Nachhaltigkeit.
Klar, natürlich ist es super eiweißhaltig. In welche Richtung würde es denn da gehen? Auch in Richtung Salate oder in welchem Bereich würde man denn dieses wertige und regionale Lupineneiweiß am besten oder am ehesten einsetzen?
Zum Beispiel in irgendwelchen Soßen zum Beispiel. Und im Dressing unter Umständen. Also wir sind ja noch in der Erfindungsphase, mal sehen.
Ja, wir haben da jetzt erste Produkte getestet in Richtung Hackfleisch oder Bolognese-Soße, also dass man auch das dann eben als Komponente mit in unseren Gerichten hat.
Ah, okay. Also sehr vielseitig einsetzbar. Es ist hochspannend. Also eine Sache, die mich noch total interessiert, wenn ihr jetzt mal auf die Vergangenheit zurückblickt, auf die vielen Jahrzehnte Firmengeschichte, Familienunternehmen, auf die Gegenwart, es gibt immer wieder neue Trends. Was soll Bauer Funken in den nächsten Jahren für Kunden, für Partner und für die Region sein? Und was darf sich auf keinen Fall ändern? Ihr dürft beide nacheinander antworten. Interessiert mich von euch beiden.
Also ich sehe unsere Daseinsberechtigung darin, dass wir auf der einen Seite einen guten und ehrlichen Job machen, dass wir Dienstleister sind, dass der Kunde das bekommt, was er auch bestellt und dass alles so weiterhin funktionieren soll. Also bisher haben wir eine Trefferquote, die liegt irgendwo bei 99%. Darüber kann man sich freuen und das müssen wir irgendwie auch beibehalten.
Eva.
Ja, ich glaube, Papa hat eigentlich schon hat das ganz gut zusammengefasst. Ich sehe das ganz ähnlich, also dass wir einfach mit unseren Convenience-Produkten als Problemlöser fungieren, dass wir die Kunden unterstützen, dass die ja die aktuellen Probleme, wie dass es immer schwieriger wird, Mitarbeiter zu finden, dass wir da eben helfen können und unsere Produkte dann auch schon gewisse Schritte bei unseren Kunden übernehmen können.
Perfekt, das ist ein schönes Schlusswort. Wir werden nochmal sämtliche Infos, vor allen Dingen auch die Öffnungszeiten für euren Direktverkauf nochmal hier in den sogenannten Shownotes dieser Podcast-Folge hinterlegen, damit auch jeder, und ich glaube, es sind viele, dem gerade das Wasser im Mund zusammenläuft und Lust auf Omas Kartoffelsalat, eine schöne Bowl hat zum Sommer oder das komplette Grill-Ensemble, was da unten bei euch in den Regalen steht. Hat mich sehr gefreut, mal den Blick hinter die Kulissen wagen zu dürfen, weil ihr seid hier am Industriering Ost in Kempten. Man fährt immer schnell vorbei, weil das Gebäude so ein bisschen zurückliegt, aber mal hinter die Kulissen gucken zu können, finde ich hochspannend. Vor allen Dingen ist mir vieles ganz neu, woher die ersten Ideen kamen. Und gibt's große Neuigkeiten für die Zukunft? Ihr werdet noch ein bisschen größer, habe ich so den Dorffunk gehört.
Ja, wir sind gerade dabei, einen Bauantrag zu stellen, weil wir vorne auf der grünen Wiese uns noch ein bisschen ausdehnen möchten. Und ich hoffe, das gelingt dann auch in Kürze.
Ich drücke die Daumen. Lieben Dank für dieses schöne Gespräch, Georg und Eva Funk. Dankeschön.
Jo, auch schönen Dank.
Alle Teller leer? Na dann, Podcast abonnieren und in der nächsten Folge direkt weiterschlemmen und schwelgen. Frisch und verwurzelt. Hofgeschichten vom Niederrhein. Der Podcast über Direktvermarkter aus unserer Region.